Ja, ich glaube, wir haben relativ von Anfang an gezeigt, wer der Herr im Haus ist und haben dann auch mit den ersten Chancen die Tore gemacht.
Ja, Herr im Haus waren die Bayern gestern bei ihrem ersten Heimsieg im neuen Jahr definitiv. 5:0 haben sie die TSG Hoffenheim weggeputzt. Einer, der auch endlich wieder Herr im Haus war, war Leroy Sané. Doch reicht seine starke Performance gegen Hoffenheim aus, um die Bosse zu einem Verbleib in München zu überzeugen? Wie ist eigentlich der Stand bei Musiala und Kimmich? Könnte Joshua Kimmich Jamal Musiala bei seinem Megapaket sogar helfen? Und wir schauen natürlich auf RB-Boss Oliver Minzlaff, der sich diese Woche einen Seitenhieb in Richtung Bayern-Boss Max Eberl nicht verkneifen konnte. Das alles heute in unserer neuen Ausgabe der Bayern-Woche mit mir, Madeleine, und natürlich unserem Chefreporter Stefan Kumberger, der gestern Abend nach dem Spiel wieder ganz genau nachgefragt hat am Mikro bei Max Eberl. Kumbi, bevor ich dir das Wort übergebe, möchte ich noch eine Sache loswerden. Und ich denke, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, dass ich mich für das ganze Feedback und vor allem auch weitaus positive Feedback von unserer oder zu unserer ersten gemeinsamen Folge im neuen Jahr letzte Woche erstmal bedanken möchte. Es ist echt toll, dass ihr da fleißig mitdiskutiert, eure Wünsche äußert. Und deswegen möchte ich auch direkt mal auf den ersten Wunsch hier im Podcast eingehen. Denn Stefan Lehnert hat sich gewünscht, dass ich mich etwas detaillierter vorstelle. Kein Problem, mache ich sehr gerne. Ich bin die Madeleine seit über 4 Jahren jetzt bei Sport1. Ich habe hier im Haus erstmal in der Kommunikationsabteilung angefangen und bin dann quasi direkt rübergerutscht in die Redaktion und hier zum Großteil hinter der Kamera tätig als Redakteurin, eben viel in der Videoabteilung. Heißt, ich schneide Beiträge, ich vertone Beiträge, also alles, was ihr bei uns auf der Website seht, da sind auch meine Finger im Spiel. Aber bin eben auch vor der Kamera tätig. Zum Beispiel eben habe ich angefangen mit der Transfermarkt-Show auf YouTube 2 nach 10. Unser Morgentalk, den gibt's ja jetzt leider nicht mehr, dafür aber Spotlight, da auf jeden Fall gerne immer reingucken. Und wir zwei haben zum Beispiel auch mal zusammen eine Breaking News-Sendung moderiert. Und ja, jetzt eben hier der Podcast Die Bayernwoche. Also ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da 2025 kommt. So. Ich hoffe, das reicht, Stefan. Liebe Grüße gehen raus. Genug von mir. Kumbi, wie geht's dir? Wie hast du das Spiel gestern gesehen? Und ich hoffe, du konntest es trotzdem genießen, trotz der Eiseskälte.
Ja, hallo Madeleine, hallo da draußen. Jetzt dachte ich eigentlich, ich überrasche dich mit dem Feedback von Stefan Lehnhardt und sag, stell dich doch mal vor und du wirst dann spontan damit reingerissen. Aber wenn du jetzt das hier alles schon selber immer nimmst, umso besser. Also ich schließe mich da an. Ich bedanke mich auch für das Feedback, auch für die Bewertungen. Ich bin bei einer Bewertung diesmal nicht so gut weggekommen. Da muss ich nochmal in mich gehen und mir das Ganze überlegen. Aber wie gesagt, macht gerne mit, bewertet, abonniert, hilft uns weiter und verfeinert diesen kleinen, schnuckeligen Podcast immer mehr. Und deine Frage, Madeleine, war, wie es gestern im Stadion war, richtig?
Ja.
Ja, also zur Einordnung, heute ist Donnerstag. Wir nehmen direkt am Morgen nach dem Spiel gegen Hoffenheim auf. Es war ein kalter Abend, aber das Spiel war für alle Bayern-Fans herzerwärmend. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das Stadion zwar ausverkauft war, aber nicht komplett gefüllt war. Da waren haben sich einige Leute die Fahrt auf spiegelglatten Straßen bei Kälte, bei einem etwas limitierten Gegner, sage ich jetzt mal, gespart. Kann man verstehen, weil das Spiel ja auch im Free-TV lief. Das hat ein bisschen so die Stimmung getrübt, aber wir werden über ihn sprechen. Leroy Sané hat mir sehr gut gefallen und ich bin ganz froh, dass er gut gespielt hat, weil ich ihn ja in den letzten Wochen hier im Podcast immer verteidigt habe. Und damit die Leute nicht glauben, ich wäre völlig ahnungslos, war ich ganz froh, dass Sané geliefert hat.
Ja, du warst froh. Ich habe mir natürlich gestern gedacht, oh, da muss ich morgen wahrscheinlich einiges gerade rücken, aber dazu kommen wir gleich. Und eben, du hast es angesprochen, Leroy Sané, der hat sich gestern definitiv in den Vordergrund gespielt. Er weiß ja natürlich auch, dass es um ihn jetzt geht in den nächsten Wochen, um seine Zukunft. Und deswegen starten wir direkt rein mit unserer ersten Rubrik.
Der Spieler des Spiels.
Ja, Leroy Sané hat das Vertrauen von Vincent Kompany, dass er direkt von Anfang an ran durfte, auf jeden Fall bestätigt. Und man hatte auch das Gefühl, dass da gestern, du hast es letzte Woche ja auch so schön erklärt, dass da gestern eben dieser Knoten geplatzt ist, dass wenn man ihm das Vertrauen gibt, was Vincent Kompany ja getan hat, indem er ihn von Anfang an hat spielen lassen, dass bei Sané dann auf einmal diese Leichtigkeit wieder rüberkommt. Und ich habe ja gesagt, wir gehen auch gerne hier ein bisschen auf das Feedback ein, da ging auch, glaube ich, ein Feedback in meine Richtung, dass ich wohl letzte Woche oder nicht nur wohl, sondern da stehe ich auch auf jeden Fall dazu, dass ich da letzte Woche vielleicht ein bisschen zu schlecht für den einen oder anderen über Leroy Sané gesprochen habe. Nicht falsch verstehen, ich bin totaler Leroy Sané-Fan. Ich finde, er ist ein Top-Spieler, nur diese Inkonstanz, über die wir ja immer wieder reden, die ist mir einfach zu stark. Und wenn man dann aber so Spiele wie gestern sieht, dass er dann aber natürlich das Momentum auch total nutzt, dann bin ich ja super happy. Nur wer weiß, wie wir nächste Woche darüber reden.
Das Positive für Leroy Sané ist, dass er niemandem egal ist. Also ja, das merkt man bei uns in den Kommentaren, das merkt man auch in den Instagram-Nachrichten, die wir bekommen. Wenn man sich öffentlich zu Leroy Sané äußert, egal in welche Richtung, dann hast du 50% Unterstützer und 50%, die dich bepöbeln, egal in welche Richtung. Und er ist ein Spieler, der emotionalisiert, der aufgrund manchmal seiner Körperhaltung, seiner Körpersprache dann auch mal provoziert, weil die Leute sagen, jetzt lauf doch endlich mal und nimm den Kopf nach oben und lass die Schulter nicht hängen. So ist er aber. Ich bin jemand, der immer so auf seine magischen Momente wartet. Also gestern bei den beiden Toren, einmal mit Gewalt und einmal sehr, sehr smooth und weich und überlegt. Da hat man gemerkt, was er drauf hat. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Bayern mit ihm verlängern sollten, weil er eben ein Mann für die besonderen Momente ist und weil er auch die Unterstützung seiner Mitspieler hat und des Trainers. Und das hast du nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder extrem gemerkt. Thomas Müller, wie er über ihn spricht, wenn er sagt, ja, manchmal, dann möchte man ihn wachrütteln, den Leroy Sané, und er muss einfach weniger nachdenken. Das ist das, was wir ja auch in den letzten Wochen hier im Podcast besprochen haben. Er ist so ein Typ, da muss der Knoten einfach mal platzen und dann läuft's. Er überlegt zu oft, schiebe ich den jetzt rechts rein oder links rein, und gestern hat er es nicht getan und dabei kamen zwei Tore heraus. Und das ist ja das, was man beim FC Bayern von einem Spieler wie Leroy Sané verlangen kann, dass du gegen Hoffenheim, gegen limitierte Hoffenheimer dafür sorgst, dass da gar keine Zweifel aufkommen, sondern dass du zweimal triffst.
Ja, aber kann man das gestern dann schon als dieser eine Knoten, der jetzt endlich geplatzt ist? Also ich weiß nicht, irgendwie finden wir uns gefühlt immer wieder in dieser Redewendung, und man hofft eben immer wieder. Letzte Saison gab es ja dann eben auch das ein oder andere Spiel, wo man dann gehofft hat, dass sein Knoten geplatzt ist, und dann kam aber wohl dann doch wieder zwei Dämpfer hintereinander. Deswegen, ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das jetzt das eine Spiel war, wo der Knoten jetzt wirklich endlich geplatzt ist. Ich glaube aber schon, ich hoffe es natürlich für ihn, dass erstmal, das möchte ich nochmal bestätigen, dass hier nicht eben aufkommt, dass ich da nur Schlechtes in Leroy Sané sehe, um Gottes Willen. Ich glaube zwar trotzdem, dass sie mit ihm verlängern werden, weil das, was Max Eber gestern auch zu dir am Mikro gesagt hat, klang schon sehr nach Verlängerung, aber wir können ja gerne mal zusammen reinhören.
Leroy hat seine Qualitäten, das wissen wir. Und wie er sich präsentiert, das ist genau das, wie, oder genau so, wie wir Leroy brauchen. Es braucht jetzt nicht ein Spiel, also wir wissen, was er kann. Leroy hat eine unfassbar große Qualität, das weiß er selber. Und wenn er sie so abruft wie jetzt heute, dann ist es natürlich ein Spieler, der für Bayern München in Frage kommt, ohne Frage.
Also erstmal der Hinweis, das Ganze passierte in der Mixed Zone und das wurde mit der Diktierfunktion des Handys aufgenommen, also ohne Kamera. Deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so gut und nicht ganz so klar wie gewohnt, aber die Botschaft, glaube ich, kam raus. Max Eber lässt sich derzeit in der Personalie nicht locken, aber der gestrige Abend hat ja nicht nur spielerisch, sondern auch mental gezeigt, wie sehr die Leute beim FC Bayern, diejenigen, die auch Einfluss haben, die etwas zu sagen haben, wie Vincent Kompany als Trainer und wie auch Führungsspieler wie Jamal Musiala, und Thomas Müller, was die von Leroy Sané halten. Und das hörst du immer wieder aus Mannschaftskreisen, aus dem Umfeld des Clubs. Leroy Sané ist der beste Flügelspieler des FC Bayern, beziehungsweise hat er das größte Potenzial. Er muss es eben nur abrufen. Und da ist es auch die Aufgabe eines Vereins natürlich, ja, so ein Umfeld zu schaffen, in dem ein Spieler sich wohlfühlt. Und ich glaube, Thomas Müller arbeitet da gerade dran. Er hat in jedem Interviews gesagt, wie viel er von Leroy hält. Jamal Musiala arbeitet daran. Die sind dicke Kumpels. Also es werden noch spannende Wochen. Soweit ich weiß, soll im Januar etwas passieren. Allerdings gibt es noch nicht den einen festen Gesprächstermin, in dem sich das Management und von Leroy Sané und Max Eberl zusammensetzen werden. Aber die sind eh ständig im Austausch. Aber das wird eine spannende Nummer. Und aktuell würde ich, wenn wir so das Barometer auspacken, sagen, es spricht wieder mehr für eine Vertragsverlängerung als dagegen. Allerdings muss er jetzt weiter anschieben, und dadurch, dass es jetzt so viele Spiele sind, hat er ja auch die Gelegenheit dazu.
Ja, und es spricht ja auch, finde ich, für die Mentalität der Bayern, und dann eben nicht nur, dass die Bosse sich bemühen, mit ihm zu verlängern, sondern dass da auch die Spieler eben alle hinter ihm stehen. Aber er ja auch gestern am Mikro ja dann auch nochmal Zitat, ich fühle mich hier wohl, und vor allem mit diesen zwei komischen Vögeln, und guckt und zeigt dann Richtung Müller und Musiala. Also man merkt natürlich schon, wie sehr er das will. Deswegen würde ich mir für ihn wünschen, dass er jetzt an dieser Performance anknüpft und dann tatsächlich den Knoten zum Platzen bringt.
Ja, und was dafür spricht, ist die Tatsache, dass Leroy Sané sich wieder selbst äußert. Also er stand ja bei uns zum Interview nach dem Spiel gegen Leipzig, das letzte vor der Winterpause. Er stand jetzt bei den Kollegen von Sky am Mikrofon. Also er versteckt sich nicht mehr. Er hatte ja auch so eine Phase, wo er dann gerne mal durch die Hintertür abgehauen ist und sich so gar nicht äußern wollte. Aber jetzt hat er so ein bisschen wieder den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, hat klar gemacht, dass er zum FC Bayern steht, hat klar gemacht, dass ihm Geld nicht so wichtig ist, und das zeigt mir auch, dass er wieder sich ein bisschen wohler fühlt, weil es gab natürlich auch Zeiten, wo er sich in München nicht ganz so wohl gefühlt hat. Das hatte auch private Gründe, war da getrennt von seiner Lebenspartnerin, die nicht in München gelebt hat und so weiter. Das hat ihn ja getroffen. Das haben auch einige im Verein damals kritisch gesehen, weil es hieß, meine Güte, so nach dem Motto, stell dich nicht so an hinter vorgehaltener Hand. Aber jetzt merkt man, dass bei Leroy Sané wieder vieles in Ordnung gekommen ist, und das schlägt sich dann eben auch wieder auf dem Platz nieder.
Lass uns gerne nochmal bei ein paar Personalien der Bayern bleiben und einmal, ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, auf Musiala und Kimmich schauen. Da hat sich ja jetzt noch nicht so viel getan, was deren Verträge angeht, aber man hat das Gefühl, Kimmich könnte Musiala bei seinem Megapaket etwas helfen und hat da vielleicht auch so ein bisschen die Finger im Spiel. Klär uns doch da gerne mal auf, bevor wir dann auch reinhören, was Max Eberl denn zu dieser Theorie gesagt hat bei dir am Mikro.
Ja, also zugegebenermaßen, das ist natürlich eine Theorie, die ein bisschen um die Ecke gedacht ist, aber dadurch, dass...
Das müssen wir hier ja auch.
Eben, und das erläutern wir jetzt. Nach dem Spiel in Gladbach hat ja Joshua Kimmich gesagt, er schaut natürlich auch darauf, und das haben wir auch hier im Podcast oft besprochen, es geht nicht nur um Geld, es geht auch darum, welche Möglichkeiten hat der FC Bayern in Zukunft, wie steht der Kader da? Und da ist es natürlich nicht weit hergeholt, sofort an Jamal Musiala zu denken. Ich habe mich schon vor dem Gladbach-Spiel ein bisschen umgehört, da haben mir Leute aus dem Umfeld des Vereins gesagt, der Joshua, der wartet eindeutig auf den Jamal. Der wartet eindeutig auf den Jamal. Und wenn dem so ist, und wir wissen, Joshua Kimmich ist ein Mann des offenen Wortes, wenn er wirklich beim FC Bayern deutlich hinterlegt, hey, ich möchte, dass wir hier einen guten Kader haben, und Jamal Musiala, das ist ja offensichtlich, ist ein Garant für Erfolg, schaut mal bitte, dass der Jamal hier bleibt, dann ist das auf der anderen Seite für das Management von Jamal Musiala und für Jamal Musiala selbst natürlich eine Top-Vorlage. Die können in die Verhandlungen, genau, die können in die Verhandlungen reingehen und sagen, gebt uns diese Ausstiegsklausel, gebt uns einiges an Geld, weil denkt daran, wenn der Jamal hier nicht unterschreibt, dann ist zu 80, 90, 99% der Joshua auch weg. Also ja. Die Unterschrift von Jamal Musiala könnte euch, liebe Bayern, auch die Unterschrift von Joshua Kimmich sichern beziehungsweise sehr, sehr wahrscheinlicher machen. Und das ist natürlich ein Riesenpfund, wenn du als Spieler so in die Verhandlungen gehen kannst und ganz genau weißt, ja, hochrangige und namhafte Mitspieler von dir machen ihre Zukunft beim Verein von dir selbst ab. Also besser geht's nicht für Jamal Musiala. Also ich, wie oft ich in der vergangenen Folge gesagt habe, er hat alle Trümpfe in der Hand. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so.
Ja. Lass uns trotzdem gerne einmal kurz reinhören, was Max Eberl denn zu dieser Theorie gesagt hat.
Jo Kimmich hat gesagt, er schaut schon ein bisschen drauf, wie der FC Bayern den Kader für die Zukunft gestaltet. Wie schauen da solche Gespräche aus? Also ich glaube, du kannst ja kaum sagen, jo, du kannst auch bleiben, weil der Jamal bleibt. Also wie gestalten sich solche Gespräche, wenn ein Spieler so extrem auf die Kaderplanung schaut?
Nein, aber solche Inhalte, das ist also wirklich, ihr wisst viel, ihr kriegt viel raus, aber solche Inhalte, die sind wirklich zwischen diesen zwei, drei Personen, die dann in diesem Raum sitzen.
Es klingt aber so, als gäbe es solche Themen.
Ja, aber ist ja normal. Also wenn Joshua Kimmich oder wer auch immer bei uns am Tisch sitzt und nicht fragen würde, wie es mit uns weitergeht, was die Planungen sind, ja dann möchtest du den Spieler auch nicht haben. Also möchtest du einen Spieler haben, der sich mit diesem Club identifiziert, der weiß, der wissen will von uns, wie wir die Zukunft sehen. Das ist doch selbstverständlich.
Also für mich klingt es so ein bisschen, als wäre da ja schon was dran, wenn Eberl sagt, ja, Kimmich soll oder kann ja auch diese Ansprüche haben, sonst wäre er ja nicht Teil des FC Bayern. Wie siehst du das Ganze, Kumbi?
Ja, am Anfang hat er natürlich noch versucht, sich ein bisschen rauszuwinden und hat mich gefragt, ob ich nicht erzählen will, was meine Frau am Küchentisch so erzählt.
Das wolltest du ja unbedingt erzählen, ne?
Ja, ich hätte es getan. Ich bin ein offenes Buch. Grundsätzlich sind solche Dinge natürlich so ein Versuch, irgendwie aus der Frage rauszukommen. Aber man kann natürlich zwischen den Zeilen lesen, dass natürlich das besprochen wird. En Detail will's Max Eberl nicht verraten, aber dass sowas aufs Tableau kommt und dass Joshua Kimmich jemand ist, der offen sowas anspricht, ist vollkommen klar. Und die Reaktion von Max Eberl hat mir eigentlich gezeigt, dass natürlich auch intensiv über solche Dinge gesprochen wird. Allerdings kann Max Eberl sich natürlich nicht von Joshua Kimmich diktieren lassen. Jetzt gibt dem Jamal endlich seine Ausstiegsklausel, sondern da geht es dann auch in den Aufsichtsrat zu Herbert Hainer, zu Karl-Heinz Rummenigge, zu Uli Hoeneß. Also so einfach ist es nicht. Aber Max Eberl ist in einer schwierigen Situation. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er darunter zusammenbricht, so wie ich ihn da nach dem Spiel gegen Hoffenheim erlebt habe. Aber da prasselt einiges auf ihn ein. Und wenn so ein wichtiger Spieler, der Zukunftskapitän Joshua Kimmich, eben da kadermäßig bei der Kaderplanung Druck macht, dann es gibt Schöneres. Auf der anderen Seite weiß natürlich jetzt Max Eberl ganz genau, welche Hebel die wichtigen sind. Es gibt ja auch Verhandlungen, wo man so ein bisschen erst suchen muss, was will denn ein Spieler überhaupt und abklopfen muss. Aber wenn du mit Joshua Kimmich jemanden hast, der so klar ist, auch in der Öffentlichkeit, dann weißt du immerhin, woran du bist und wo du ansetzen musst, um ihn zu überzeugen.
Ja, ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass da der FC Bayern dann oder die Verantwortlichen trotzdem in so einer Art Zwickmühle sind, weil ich hätte gedacht, dass sie erstmal alle Verträge wie eben Kimmich, Müller etc. Erstmal alle in trockene Tücher bringen und sich dann diesem Riesenpaket Musiala widmen und im Zweifel vielleicht sogar dieser Ausstiegsklausel zusagen, aber dann quasi schon die anderen Verträge ja fix sind, so dass keiner dann sich hinstellen kann und sagen kann, aber jetzt habt ihr bei dem ja die Bayern-Philosophie durchbrochen, dann könnten bei mir ja vielleicht auch noch da die Klausel mit rein oder das könnte vielleicht noch mit drinstehen. Jetzt sieht es ja eher so ein bisschen danach aus, als müsste man erst Musiala abwickeln, damit man dann Kimmich quasi auch an Bord kriegt. Und das klingt für mich nach einer ordentlichen Zwickmühle.
Da geht's mir wie dir. Ich dachte ehrlicherweise auch, dass die Verhandlungen mit Alphonso Davies, dass es so eine kleine Treppe wird. Neuer Alphonso Davies, dann Kimmich, dann Musiala. Aber wie wir jetzt gerade festgestellt haben, scheint der Korken scheint Jamal Musiala zu sein. Der muss aus der Flasche rausgebracht werden, damit der Champagner fließen kann. Also das ist der entscheidende Dominostein. Jetzt ist eben die Frage, fällt er in die eine Richtung oder fällt er in die andere Richtung?
Ja, Das stimmt. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen zeigen. Lass uns gerne hier nochmal auf die letzte Personalie schauen, die ich zumindest jetzt hier gerne im Podcast mit dir einmal besprechen möchte. Und zwar Mathis Tell. Der hat ja gestern kurz nach seiner Einwechslung gezeigt, dass er auch zum FC Bayern gehört und bei den Bayern auch bleiben möchte. Mit seinem echt starken Assist hat er ja den zweiten Treffer von Sané eingeleitet. Trotzdem ist aber natürlich auch klar, das ist ihm ja auch bewusst, dass du als Stürmer hinter Harry Kane nun mal nicht auf viel Spielpraxis kommst. Und deswegen finde ich, können wir hier auch mal ein bisschen anfangen, die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen und gehen direkt rein in unsere nächste Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Ja, Gerücht deshalb, weil im Raum steht ja ein Tauschgeschäft und zwar zwischen Mathis Tell und Christopher Nkunku vom FC Chelsea. Bevor wir zwei darüber diskutieren, Kumbi, hören wir uns doch mal an, was Max Eberl gestern am Mikro dazu gesagt hat.
Ich glaube, der Christoph hat was dazu gesagt auf der PK. Also wir haben unseren Kader, wir sind mit unserem Kader super zufrieden. Mathis hat heute eine Halbzeit bekommen. Man merkt, dass er natürlich die Freiheit gerade nicht hat, aber es liegt daran oder auch an uns, ihm die Zeiten zu geben, dass er die Freiheit wieder findet und die Freiheiten bekommt. Und dann haben wir einen Kader, der ausreichend in der Quantität und Qualität aufgestellt ist.
Also, es klingt erstmal so, als seien Sie an einem Tauschgeschäft nicht interessiert. Wie siehst du das ganze Thema? Was glaubst du, ist an den Gerüchten dran, Kumbi?
Also, dass die Bayern einem Wintertransfer nicht abgeneigt sind, hat man jetzt schon öfter gehört. Das waberte durch München. Ohne da groß auf Namen einzugehen. Als ich davon gehört habe, dass man an Nkunku interessiert sein könnte, dachte ich mir, okay, macht vielleicht tatsächlich Sinn. Aber als es dann hieß, ja, also der Tell wird als Verhandlungsmasse auf den Tisch gelegt und könnte da zum FC Chelsea gehen, da bin ich schon skeptisch geworden.
Warum skeptisch?
Also so grundsätzlich aus der Richtung, die sich der Verein gegeben hat in Sachen Mathis Tell, würde das so gar nicht reinpassen in all das, was uns gesagt wurde, in all das, was man auch dem Spieler mitgeteilt hat, in all das, was der Spieler auch selbst will. Also Fakt ist, Mathis Tell will auf jeden Fall in München bleiben. Was heißt auf jeden Fall? Also das ist seine absolute Priorität, erstmal München. Klar, so eine Karriere lässt sich nicht planen, aber sein Berater hat schon vor einiger Zeit gesagt, wenn du mal beim FC Bayern bist, dann gehst du nicht so einfach, dann setzt du dich durch. Und alle Beteiligten haben immer davon gesprochen, Mathis Tell, den müssen wir nach vorne bringen. Jetzt hat Max Eberl vor dem Spiel in Gladbach schon so einen kleinen Warnschuss abgeschossen, hat gesagt, Mathis hat nicht viel gespielt, aber er hat auch nicht das geleistet, das ihn für mehr Spielzeit in Position bringt. Das war schon so ein kleines Oho. Oho, was ist jetzt los? Aber die Aussagen von Christoph Freund und von Max Eberl sind ja jetzt doch eher pro Mathis Tell. Und deswegen glaube ich, wird sich da nichts tun. Die Bayern wären da relativ unglaubwürdig, wenn sie nach den deutlichen Aussagen, die sie getätigt haben, jetzt zurückrudern würden und Mathis Tell doch noch abgeben würden. Ich sage es mal so, ich schließe nicht aus, dass Christopher Nkunku an die Isar wechselt. Aber dass Mathis Tell in diesem ganzen Deal eine Rolle spielt, das sehe ich eher undeutlich. Und ich würde es auch für einen Fehler halten, weil Mathis Tell ist Ausdruck dessen, was sich die Bayern auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich wir wollen junge Spieler nach vorne bringen, hier entwickeln, die für vergleichsweise kleines Geld nach München gekommen sind und die wollen wir zu ganz großen Stars machen. Und da hat Mathis Tell ja alle Voraussetzungen.
Ja, aber da gucken wir jetzt erstmal nur auf die Seite des Vereins, was ich ja total verstehen kann, was sowohl Christoph Freund als auch Max Eberl eben gesagt haben, dass sie mit ihm happy sind. Ich meine, wenn er reinkommt, zeigt er ja auch immer, dass er als Joker ja auch gut funktioniert. Die wenige Zeit, die er hat, die nutzt er ja auch. Deswegen ist für mich das auch erstmal völlig verständlich und finde ich auch gut, dass sie auf ihn setzen als jungen Spieler. Wenn man aber die andere Seite, also die eines jungen Mathis Tells betrachtet, finde ich, ist eine Leihe vielleicht gar nicht schlecht für ihn, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mal hinter Harry Kane wirklich rankommst oder drankommst, er ist so gering und er ist gerade jetzt in einer Zeit, die so wichtig für ihn ist als Entwicklung, als Spieler. Deswegen, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt das Tauschgeschäft mit Nkunku, sprich in die Premier League sehen, aber es gab ja auch Gerüchte rund um die Eintracht. Das heißt, er würde zumindest in der Bundesliga bleiben. Und das finde ich wiederum einen sehr charmanten Gedanken.
Gegen eine Leihe ist ja nichts zu sagen. Und ich glaube, Mathis Tel würde einen Verein gut tun für eine Leihe, wo er ein Leistungsträger wäre. Also Werder Bremen war ja auch wieder immer in der Verlosung, wenn er zur Eintracht Frankfurt gehen würde oder wenn er zum SV Werder Bremen gehen würde und da sehr, sehr viel Spielzeit bekommen würde und auch Verantwortung übernehmen müsste aufgrund seiner Qualität, dann glaube ich, würde das ihm mehr bringen und auch dem FC Bayern mehr bringen, als wenn er möglicherweise beim FC Chelsea auch auf der Bank sitzt. Also das ist auch wieder so eine Grundsatzentscheidung. Aber ich als FC Bayern würde Mathis Tel jetzt nicht auf die Schnelle Hauptsache weg, sondern ich würde mir das schon genau überlegen. Und es ist für einen Spieler, für dessen Psyche, glaube ich, auch nicht ganz so perfekt, wenn er zur Verhandlungsmasse in einem Deal wird. Weil das klingt dann wirklich so ein bisschen nach Bazar. Das klingt dann so, als würden wir nicht über Menschen reden. Klar, die Transfersprache mit Verkaufen und so weiter ist sowieso ein bisschen fragwürdig. Aber wenn du einem Spieler mitteilst, du, wir brauchen unbedingt Spieler XY und deswegen musst du da jetzt hier auf den Verhandlungstisch, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das, glaube ich, auch bei Mathis Tel nicht gut ankommt.
Ja, das stimmt. Ja, dann wollen wir hiermit aber auch erstmal jegliche Spekulationen abschließen und vor allem auch die Personalien des FC Bayern und gucken auf eine andere, wirklich sehr, sehr interessante und große Personalie. Denn wir wollen hier ja auch ein bisschen darüber reden, was du als Sport1-Chefreporter die Woche über ja so erlebt hast, da du für uns ja auch sehr viel unterwegs bist. Und du warst nämlich diese Woche bei der Vorstellung von Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull. Erzähl doch mal, nimm uns da mal ein bisschen mit. Wie war das? Wie kam er für dich rüber? Wie war diese Veranstaltung allgemein?
Also, um mal das Setting so ein bisschen zu erklären. Am Salzburger Flughafen gibt es den Hangar 7. Das ist eine Veranstaltungshalle. Da hat Red Bull immer wieder ein paar Veranstaltungen, beziehungsweise gibt es da auch gute Restaurants und gastronomische Einrichtungen. Da stehen Flugzeuge rum, da werden Fernsehsendungen aufgezeichnet, da stehen aber auch Helikopter rum und Formel-1-Autos und so weiter. Und das ist so eine, ja, so eine Halle mit so einem Glas-Stahl-Kuppeldach. Und das Ganze in den Salzburger Bergen da reingesetzt. Es hat so ein bisschen was von Hauptquartier von James Bond Bösewichten. So kommt es darüber. Alles ziemlich schick und stylisch und überall gibt's natürlich auch den Energy Drink, der da verteilt wird. So, und da war eben alles hergerichtet. Aus 17 Ländern kamen 180 Reporterinnen und Reporter. Also ganz großes Besteck. Und ich habe so spaßeshalber gesagt, also der springt heute vom Dach oder der kommt mit dem Formel-1-Auto reingefahren. Aber Jürgen Klopp kam ganz normal auf seinen zwei Beinen durch 16 blaue Leuchtstoffröhren. Und dann gab es, das Ganze wurde ja bei Red Bull TV auf den Kanälen von Red Bull eben live übertragen. Dann gab es dementsprechend einen Anklatscher, der hat geklatscht und gejubelt und haben sich ein paar Reporter da mitreißen lassen. Das war dann schon ein bisschen seltsam, weil auf Pressekonferenzen wird eigentlich nicht applaudiert. Und Jürgen Klopp hat sich da selbst gewundert. Und dann war das eigentlich die große Jürgen Klopp-Show, beziehungsweise man hat einfach gemerkt, jetzt kommt der nächste große Angriff. RB will den nächsten Schritt machen und natürlich soll ein Opfer in Anführungszeichen dieser weitgehenden Strategien der FC Bayern sein. Also jetzt startet Red Bull den großen Angriff auf Vereine wie den FC Bayern.
Ja, genau. Deswegen ist ja auch das der Grund, weshalb wir das Thema hier auch mit reinnehmen. Und ich fand die Formulierung deiner Frage sehr charmant. Deswegen habe ich sie mir auch so aufgeschrieben und hören dann auch direkt rein, was Max Eberl dazu gesagt hat. Du hast ihn nämlich gestern am Mikro gefragt, wie groß ist denn die Gefahr für den FC Bayern, dass ein finanziell potent und sportlich ambitionierter Club bzw. Gegner nun heranwächst? Hören wir doch mal rein, was er auf diese sehr schön formulierte Frage Frage geantwortet hat.
Große Gefahr. Ich habe Red Bull immer schon mit den Möglichkeiten, die sie hatten, als damals noch in Gladbach als Konkurrent um die internationalen Plätze. Jetzt haben sie sich aber über die Jahre hinweg in der Champions League etabliert. Und eigentlich von den Möglichkeiten, die natürlich so ein großer Konzern gibt, kann das eben ein sehr, sehr gefährlicher Konkurrent werden.
Ja, Max Eberl ist ja als ehemaliger Teil dieses Red Bull-Kosmos natürlich ein guter Gesprächspartner da. Der kennt die Strukturen von innen. Er war jetzt nicht allzu lang bei RB Leipzig, aber er weiß, wie es ist, dort zu arbeiten. Und er weiß, wie RB die letzten Jahre, ja, Jahrzehnte gearbeitet hat mit Liefering, wo dann die Spieler nach Salzburg gebracht wurden und dann von Salzburg eben nach Leipzig gebracht wurden. Und das Ganze ist natürlich jetzt nochmal hart internationalisiert worden. Und man hat gemerkt, es ist immer wieder drüber geredet worden zwischen Olli Minzlaff und Jürgen Klopp, ja, Head of Global Football, Head of Global Soccer. Also das hat natürlich, ja, es hat den weltweiten Anspruch, eine große Fußballmarke zu sein. Eine große Formel-1-Marke ist Red Bull schon, eine große Fußballmarke sind sie auch schon, aber es soll jetzt wirklich nochmal der nächste Schritt gemacht werden. Und Max Eberl sagt's, RB ist ein großer Konkurrent. Früher ging es um die internationalen Plätze im Kampf gegen Vereine wie Gladbach. Jetzt geht es eben um Titel, jetzt geht es um Meisterschaften. Den Pokal haben sie schon gewonnen und die Meisterschaft ist natürlich der nächste Schritt. Ich sehe es wie Max Eberl. Jürgen Klopp wird jetzt nicht sämtliche RB-Clubs weltweit zum Erfolg führen, weil die Ausgangslagen sind ja viel zu unterschiedlich. Also da gibt es ja Vereine, die gegen den Abstieg kämpfen, andere sind noch in der zweiten Liga. Die Voraussetzungen sind überall unterschiedlich. Aber grundsätzlich denke ich, dass es dann nicht nur um Spieler geht. Es geht nicht darum, dass die Bayern sich mit Red Bull um Spieler streiten werden, sondern auch um Personal hinter den Kulissen. Und wir alle wissen, dass ja Bayern sich immer gerne bedient hat im RB-Kosmos, gerade im Nachwuchsbereich, wo man Jochen Sauer geholt hat, wo man René Maric geholt hat, der jetzt Co-Trainer von Vincent Kompany, Richard Kitzbichler, der Talenteentwickler, das sind alles Leute, die aus dem Red Bull-Kosmos stammen, Christoph Freund, wenn man ihn noch dazu zählt, Max Eberl, Julian Nagelsmann, an Ralf Rangnick war man dran und so weiter, also diese Art Fußball zu denken, die bei Red Bull gedacht wird, die gefällt natürlich auch den Bayern und bisher hatten sie den Vorteil, wir sind der Traditionsverein, wir sind der Branchenprimus, wir sind die ganz, ganz Großen. Mhm. Also damit kannst du ja nicht nur Spieler überzeugen, sondern auch Leute, die im Hintergrund arbeiten, gerade in der Jugendförderung. Und wenn jetzt aber ein Jürgen Klopp da ist und Red Bull eine Idee, eine Philosophie verleiht, die die Leute begeistert, dann werden wir das erleben, dass es viele Leute im Nachwuchsbereich gibt, die tolle Talenteentwickler sind, die tolle Scouts sind und die aber dann sagen, hey, ich habe mich eine halbe Stunde mit Jürgen Klopp unterhalten, das war ja Wahnsinn, ich bleibe jetzt noch ein Jahr in Salzburg oder ich bleibe jetzt in Leipzig oder ich hole mir einen Job in New York und so weiter, weil mich diese Idee RB begeistert. Und dann hast du natürlich als Bayern München das Problem, dass dir da ein großer Fisch herangewachsen ist, der dir das Personal wegschnappt. Habe ich viel geredet,
das stimmt.
Aber so ist es.
Ja, um Gottes Willen. Ich finde, das ist ja auch ein super spannendes Thema. Und jetzt als neutraler Fußballfan würde ich sagen, ist es ja auch erstmal eine sehr, sehr schöne Sache für die Bundesliga mit Blick auf RB, dass da eben ein, ja, für mich so wahnsinnig intelligenter und cleverer Kopf wie Jürgen Klopp eben auch mitmischt. Aber man darf auch nicht vergessen, er mischt halt eben auch bei ganz vielen anderen Vereinen mit. Und es wird jetzt nicht nur RB sein, den er da ganz oben oder ja, den Verein, den er da ganz oben auf dem Zettel hat, nur um die Bayern zu ärgern. Natürlich, RB wird definitiv weiter eine Gefahr für den FC Bayern sein und bleiben. Das war aber, finde ich, schon vor dem Amtsantritt von Klopp so. Und jetzt muss man ja auch erstmal gucken, jetzt soll er ja erstmal anfangen und da erstmal ein bisschen Arbeit leisten. Und dann finde ich, kann man da auch noch mal ein bisschen das besser einschätzen, was Jürgen Klopp denn dann da auch wirklich vorhat.
Ja, also das habe ich auch nach der Veranstaltung da am Dienstag geschrieben. Es wurde nicht ganz klar, was Jürgen Klopp jetzt eigentlich macht. Also wie sieht sein Alltag aus? Er hat dann auch erzählt, er hat gar kein wirkliches Büro. Sein Büro ist da, wo der Laptop von Mario Gomez ist, der ja technischer Direktor ist. Also das blieb alles im Wagen, was er wirklich konkret macht. Aber auf der anderen Seite, durch dieses Ungefähre und dieses Unkonkrete wurde eigentlich schon klar, hier geht es darum, eine Galionsfigur einzukaufen. Jemanden, auf den die Leute schauen, zu dem sie hinaufblicken. Und Ralf Rangnick war ja früher so der Ideengeber bei Red Bull, aber der hatte natürlich nicht, bei allem Respekt, nicht die Strahlkraft eines Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp hat am Dienstag selber gesagt, ich glaube nicht, dass Red Bull schon mal jemanden hatte, der so bekannt ist wie ich. Also da siehst du ja auch, was da für ein Selbstbewusstsein dahinter steckt. Und ich glaube, Red Bull hat sich da einfach jemanden gekauft, der Ahnung hat vom Fußball, der klare Ideen hat, aber der natürlich auch so ein bisschen, ja, ist das richtige Wort, Honeypot ist, der so ein bisschen der Honigtopf ist, der die Bienen anlocken soll, dass viele Leute, die eben Ahnung vom Fußball haben, die sich weiterentwickeln wollen, egal ob es junge Spieler sind oder junge Trainer oder Scouts etc., die dann sagen, hey, ich gehe dahin, wo der Klopp ist. Und das ist ja auch eine Sache, die wir immer wieder diskutiert haben, was Bayer Leverkusen so gut tut, dass es viele Leute gibt, die sagen, hey, ich gehe nach Leverkusen oder ich bleibe in Leverkusen, weil ich möchte mit Xabi Alonso zusammenarbeiten. Oder mit Pep Guardiola war es auch so oder ist es so, dass viele junge Leute sagen, ich möchte zu Pep Guardiola, weil ich möchte mit dem zusammenarbeiten. Und die Rolle, glaube ich, soll Jürgen Klopp bei Red Bull einnehmen, dass er so der Lockvogel ist für die richtig guten Leute. Und wenn die dann bei Red Bull arbeiten, können sie nicht mehr in München arbeiten. Und das wird echt ein spannender Kampf hinter den Kulissen um junge Talente und um gutes Personal.
Ja, RB-Boss Oliver Minzlaff weiß auf jeden Fall, was er mit diesem Namen Jürgen Klopp eben auch alles bewirken kann oder auch jetzt schon bewirkt
und
hat.
Und dem hat man auch wirklich angesehen, wie sehr er sich gefreut hat. Also der war sehr, sehr stolz und die ganze Veranstaltung lief
natürlich. Kann man auch stolz drauf sein, finde ich.
Die ganze Veranstaltung lief natürlich auf Englisch. Da haben wir auch nochmal diesen internationalen Ansatz. Also ein zwei Deutsche auf der Bühne, ein Österreicher als Moderator in Österreich und alle reden Englisch. Da hat man dann schon gesehen, okay, jetzt wird die große Violine wird ausgepackt. Also dann ging es jetzt nicht darum, um irgendwie die Salzburger Nachrichten, die zwei Reporter da zu überzeugen, sondern bei 180 Reportern, da ging es schon um die Weltherrschaft in Anführungszeichen.
Ja, das stimmt. Ja, apropos Oliver Minzlaff, das bringt uns nämlich jetzt schon zu unserer letzten Rubrik in diesem Podcast.
Der Ärger der Woche.
Bei der Vorstellung von Jürgen Klopp konnte sich RB-Boss nämlich einen kleinen Seitenhieb Richtung Max Eberl nicht verkneifen. Und wir hören mal kurz rein, was er denn genau gesagt hat.
What we need for Jürgen,
was wir auf jeden Fall für Jürgen brauchen, ist ein Paddleplatz an all unseren verschiedenen Standorten. Das Gute, das Max Eberl in Leipzig hinterlassen hat, ist ein Paddleplatz, wo wir spielen werden.
Ja, das war ein kleiner Seitenhieb, so nebenbei auf Max Eberl. Eigentlich ging es darum, welchen Sport Jürgen Klopp gerne macht, und dann kam eben raus, Paddeltennis ist sein Steckenpferd, und da hat, man hat's gehört, Herr Minzlaff so ein bisschen gestichelt Richtung Max Eberl, als hätte der nichts Besseres erreicht in Leipzig, als eben da diesen Court aufzubauen. Ging fast ein bisschen runter. Aber man merkt einfach das Verhältnis zwischen Oliver Minzlaff und Max Eberl. Die werden nicht mehr gemeinsam in den Urlaub fahren. Vor dem Wiedersehen im alten Jahr noch hat ja Max Eberl gesagt, ja, wir sind mannhaft auseinandergegangen, alles okay. Aber da merkt man einfach, also du als Frau würdest jetzt wahrscheinlich sagen, typisch Männer, sich so öffentlich immer gegenseitig eins reinwürgen, aber ja, ich fand es dann arg breitbeinig, als er gesagt hat, ja, und dem Jürgen, dem bauen wir überall so einen Court. und so weiter.
Ja, das, eben, also
da denkt man sich als Otto-Normalverdiener denkt man sich dann, ah, okay, gut, also ein Paddle-Tennis-Court ist gar kein Problem für Red Bull, wird überall gebaut, wo sich's der Jürgen wünscht.
Ja, und ich meine, ein bisschen sticheln und irgendwie hin und her schießen gehört ja auch dazu, um Gottes Willen, das darf auch sein. Und dann wird es auch für uns Journalisten nie langweilig, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja für uns dann auch immer gefundenes Fressen. Ich finde es nur sehr interessant, dass man so das Gefühl hat, weil eben Max Eberl ja auch, seitdem er bei Bayern ist, immer mal wieder darauf angesprochen wurde, ob denn noch böses Blut fließt. Und er ja immer gesagt hat und das Ganze ja schon sehr runtergeschaukelt hat, gesagt hat oder runtergespielt hat, so nein, um Gottes Willen und wir sind im guten Auseinander gegangen etc. Mit solchen Aussagen hat man ja schon das Gefühl, dass es zumindest von Seiten von Oliver Minzlaff eben nicht so ist und er ja immer wieder betont hat, was für ein Fehler es ja war, damals Max Eberl einzustellen.
Ja, also ich verstehe auch nicht, warum das dann immer so weitergeht, aber ich glaube einfach, Oliver Minzlaff war an dem Tag auch einfach berauscht von sich selbst, berauscht von Jürgen Klopp, berauscht von der ganzen Atmosphäre, weil das ist natürlich schon ein großer medialer Aufschlag auch gewesen, wenn da live gestreamt wird und wenn 180 Reporterinnen und Reporter da sind, also da kann man die große Bühne auch nochmal da nutzen. Ich finde nur, wenn man den Anspruch hat, auf der ganzen Welt den Sport nach vorne zu bringen, den Red Bull Sport nach vorne zu bringen, und dann arbeitet man sich an einer einzelnen Person wie Max Eberl ab und drückt dem noch eins rein, als hätte der in Leipzig so gar nichts geleistet. Weiß nicht, ob das sein muss, aber meine Güte.
Und dann gerade bei so einer großen Veranstaltung, wo du genau weißt, dass es jeder mitbekommt und
ja, und den Scherz haben die Kollegen aus Slowenien, Frankreich und Bosnien nicht verstanden. Also das war halt rein fürs deutsche Publikum, dieser Seitenhieb. Aber die Bayern sind auch nicht zimperlich. Also ich möchte jetzt nicht so klingen, als würde ich da Katzengejaul loslegen. Es passt schon, es war im Rahmen, alles okay.
Ja, aber Max Eberl wäre ja nicht Max Eberl, wenn er von dem Seitenhieb nicht auch schon selbst Wind bekommen hätte.
Und wir Reporter wären nicht Reporter, wenn wir nicht nachfragen würden.
Ganz genau, das hast du natürlich auch getan für uns. Und ich finde, Eberl hat da auf jeden Fall charmant gekontert.
Und er spielt auf dem Paddle-Tennis-Court, den du nach Leipzig gebracht hast, hat Olli Minzlaff verraten.
Ja, ich hab's auch vernommen. Ich weiß nicht, ob das dem Spieler Openda, Baumgartner, Lukeba, Xavi Simons gerecht wird, dass der Paddle-Tennis das einzig Gute war. Verlängerung dann Danny Olmo, der dann nachher relativ viel Geld für Leipzig gebracht hat. Also, aber wenn es der Paddle-Tennis-Platz ist und er die Spieler nicht so gut sieht, dann könnte ich gerne mit ihm reden und holen wir sie hierher.
Ja gut, also das klingt doch jetzt so, als würden sich Oliver Minzlaff und Max Eberl bald mal zusammensetzen und dann wird ein VW-Bus gebucht, der dann die ganzen Spieler rüberfährt von Leipzig nach München. Also war natürlich ein schöner Konter auf die Stichelei von Herrn Minzlaff. Muss man nicht alles so ernst nehmen, aber man hat dann schon an der Reaktion, also meine Frage war ja gar keine richtige Frage, sondern war ja eine Feststellung. Stichwort Paddle Tennis. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das in Max Eberl ja nicht gearbeitet hat, aber er hat es mitbekommen und er hat sich schon ein bisschen geärgert. Also es ist jetzt nicht so, dass er das so achselzuckend hingenommen hat, sondern mehr so, hey, was sollte das denn jetzt? Also er hat sich schon...
Aber finde ich ja auch verständlicherweise.
Ja, aus Max Eberls Sicht kann man natürlich sagen, warum muss das jetzt sein? Freu dich doch, dass du als Oliver Minzlaff den Jürgen Klopp geholt hast. Freu dich doch, dass bei euch alles gut ist. Freu dich doch, dass ihr die Presseaufmerksamkeit hattet. Muss denn das sein? Wir hatten uns doch eigentlich darauf geeinigt, dass unsere Verbindung nicht von Erfolg gekrönt war. Und das hat man Max Eberl dann schon nach dem Spiel gegen Hoffenheim angemerkt, dass ja, gewurmt hat sie nicht, aber der dachte sich auch, was soll das denn?
Ja, also ich kann das vollkommen verstehen. Wie gesagt, man muss da ja auch nicht immer gleicher Meinung sein. Man kann gerne mal ein bisschen hin und her sticheln. Aber Eberl hat die Namen ja selber angesprochen und das finde ich... würde ich nicht unbedingt dann als Riesenfehler bezeichnen, wenn man es schafft, solche Spieler an den eigenen Verein zu binden. Von daher kann ich es nicht ganz verstehen, aber vielleicht sollten sie sich mal auf dem Paddelplatz treffen und dann das Ganze da einfach mal ein bisschen ausspielen.
Ja, das wäre doch zum Beispiel mal ein Vorschlag. Die Frage ist nur, wo, weil Red Bull baut ja jetzt überall solche Courts. Müssen sie schauen, wo sie sich da treffen. Also ein nettes Hin und Her zwischen zwei erwachsenen Männern. Wir haben unseren Spaß und dürfen das beobachten, aber da wird nicht viel hängen bleiben. Aber klar ist, so schnell fahren die nicht gemeinsam in den Urlaub.
Das stimmt. So, Kombi, es hat mir mal wieder jede Menge Spaß gemacht. Ich finde, es war eine wirklich sehr bunte und super interessante Folge. Ich hoffe für euch da draußen natürlich auch. Und wir würden uns natürlich wieder total über Feedback auf jeglichen Plattformen wie Spotify und Co. freuen. Falls ihr wieder Wünsche habt, wir versuchen gerne auch von Folge zu Folge immer mal wieder auf euer Feedback und auf eure Kommentare einzugehen. Und dann verabschiede ich mich und überlasse dir das letzte Wort, Kombi.
Ja, danke. Ich nutze mein letztes Wort für einen Terminhinweis. Wir werden am nächsten Donnerstag wiederkommen. Und zwar, da sind wir dann auch wieder ganz nah dran am Spiel. Da komme ich frisch aus Rotterdam. Madeleine, da müssen wir noch absprechen, wann wir überhaupt aufzeichnen, wann der Flieger wieder landet. Aber ich glaube,
das kriegen wir hin.
Das, glaube ich, kriegen wir hin. Und ihr werdet dann, weil ihr ja alle diesen Podcast abonniert habt, das Glöckchen gedrückt habt, werdet ihr alle sofort mitbekommen, wenn die neue Folge online ist. Also seid gespannt. Wir wünschen euch bis dahin gute Tage, tolles Wochenende. Die Bayern spielen gegen Wolfsburg. Darüber haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen. Müssen wir das noch tun?
Möchtest du? Gerne.
Na, ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass ich das Spiel gegen Gladbach richtig getippt habe, das 1:0.
Das stimmt. Ich habe auch direkt eine Nachricht bekommen von dir. Sehr gut.
Richtig. Und ja, gegen Wolfsburg, also Samstag 15.30 Uhr ist eh selten, dass die Bayern mal wieder Samstag 15.30 Uhr zu Hause spielen. Ich glaube, das wird kein lockeres Spiel, aber sagen wir mal 2-0 wird es werden. Ich glaube, die Bayern geben sich da keine Blöße, die sind jetzt wirklich in einer guten Form. Leroy Sané ist in einer guten Form, haben wir gehört. Und ich traue mich zu wetten, dass wir nach dem Spiel wieder ganz viel zu besprechen haben über neue Entwicklungen auf dem Transfermarkt und auch in den Vertragsverhandlungen. Und richtig gespannt bin ich auf das Rotterdam-Spiel. Da bin ich auch froh, dass wir mit unserem Podcast direkt dann gleich in die Analyse gehen, weil das, glaube ich, wird ein schönes Spiel. Und da geht es ja für die Bayern darum, sicherzustellen, dass man nicht in die Playoffs muss, sondern dass man direkt in die nächste Runde der Champions League einzieht.
Stimmt, ja. Freue ich mich auch drauf. Freue mich, wenn ihr nächste Woche dann auf jeden Fall wieder einschaltet. Und bis dahin dann noch eine schöne Restwoche euch.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.